Grenzenlos hören, Bayern 2. Zündfunk Generator. Immer sonntags um 22.05 Uhr.
Ich sitze zu Hause vor meinem Computer und arbeite mit vielen anderen Menschen, die ich nicht kenne, gemeinsam an einer Aufgabe. Das heißt, ich bin jetzt ein Crowdworker. Für wen ich arbeite, weiß ich nicht. Gerade recherchiere ich die Adressen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Mein Arbeitgeber hat mir über einen Vermittler eine Liste mit Namen und Institutionen zukommen lassen. Irgendwelche japanischen Atomwissenschaftler. Mangelnde Japanischkenntnisse machen sich negativ bemerkbar. Ich finde die Adressen einfach nicht. 3 Minuten recherchiert, nichts gefunden, nichts verdient. Ich mache hier Akkordarbeit. Je mehr Adressen ich finde, desto mehr verdiene ich. Also schnell weiter die nächste Adresse aufrufen. Ein Herr D. Felix vom Key Institute for Brain Mind Research in Zürich. Nach 2 Minuten habe ich diesen Felix gefunden. Für die Adresse bekomme ich 5 Cent. Nach einer halben Stunde habe ich 15 Adressen gefunden. Ich bin zufrieden. Dann fange ich an zu rechnen. Ich habe gerade mal 75 Cent verdient. Verdammt, so funktioniert das nicht. Ich muss unbedingt schneller werden.
Crowdwork. Vom Entstehen der digitalen Arbeiterklasse. Eine Sendung von Sebastian Strube. Outsourcing. Den Begriff kennt man. Eine Firma macht eine bestimmte Arbeit nicht mehr selbst, sondern vergibt sie an eine andere Firma. Die hat ihren Hauptsitz oft in einem Land mit niedrigen Löhnen. Die Weiterentwicklung dieses Prinzips heißt Crowdsourcing. Der Begriff wurde 2006 von Jeff Howe in einem Artikel für das Netzkulturmagazin Wired erfunden. Howe beschreibt, wie Arbeit nicht mehr an andere Unternehmen, sondern an eine vermeintlich anonyme Masse von Menschen, die sich im Internet tummelt, outgesourced wird. An die Crowd. Die Folge? Im Netz entsteht ein neuer Niedriglohnbereich, der die Art, wie wir arbeiten, komplett verwandeln könnte. Eine Veränderung, die möglicherweise so tiefgreifend sein könnte, wie der Umbruch der industriellen Arbeit durch die Erfindung des Fließbands vor knapp 100 Jahren. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile Firmen, die sich auf Crowdsourcing spezialisiert haben. Philipp Hartje leitet eine dieser Firmen. Bei Crowdguru sind etwa 13.000 sogenannte Crowdworker angemeldet. Er erklärt, wie sein Geschäft funktioniert.
Grundsätzlich werden wir eigentlich immer dann aktiv, wenn bei Unternehmen einfach Aufgaben anfallen, wo große Mengen an Daten, an Inhalten, Texten etc. bearbeitet werden müssen und das Ganze eben nicht automatisiert erfolgen können, sondern wenn dafür menschliche Arbeit, menschliche Intelligenz notwendig ist. Und das Ganze übernehmen wir für unsere Kunden und machen das aber nicht selber hier bei uns vor Ort, sondern haben eine entsprechend große Crowd, ein Netzwerk an Leuten, die für uns von zu Hause arbeiten über unsere Online-Plattform und dann sozusagen diese einzelnen kleinen vielen Aufgaben erledigen und wir führen das Ganze dann nachher wieder für unsere Kunden zusammen und die Kunden erhalten sozusagen ein großes Gesamtpaket, was wir in vielen kleinen Einzelaufgaben bearbeitet haben.
Erfunden hat diese neue digitale Arbeitsteilung Amazon. Im November 2005 stellte der Online-Händler die erste große Crowdsourcing-Webseite ins Netz, Mechanical Turk. Entwickelt wurde die Seite zunächst als internes Projekt von Amazon. Es ging darum, sogenannte Microtasks, also sehr kleine Aufgaben, die aber trotzdem nicht von einem Computer erledigt werden können, effizient abzuarbeiten. Adressen überprüfen zum Beispiel, Bilder verschlagworten oder jugendgefährdende Inhalte von der Amazon-Seite entfernen. 2005 öffnete Amazon seine Seite dann auch für die Anfragen anderer Auftraggeber. Gleichzeitig konnte sich jeder bei Amazon anmelden, um ein Turker zu werden, wie sich die Arbeiter bei Mechanical Turk selbst nennen. Mittlerweile nutzen Firmen und Arbeiter aus der ganzen Welt die Seite. Auch in Deutschland ist Mechanical Turk beliebt, zum Beispiel beim deutschen Energieunternehmen EnBW. EnBW hat 2013 die handschriftlichen Zählerablesungen seiner 5,5 Millionen Kunden von Turkern digitalisieren lassen. Der Computer konnte die Handschrift oft nicht richtig lesen. Nach den Angaben von Amazon sind im Moment 500.000 Menschen aus 190 Nationen bei Mechanical Turk angemeldet. Natürlich arbeiten sie nicht alle gleichzeitig bei Mechanical Turk. Forscher schätzen, dass Egal ob um Mitternacht oder um 6 Uhr morgens, etwa 10.000 Menschen auf Mechanical Turk Bilder verschlagworten oder Adressen recherchieren.
Ich habe gerade Post von Amazon bekommen. Auch ich wollte ein Turker werden, aber ich bin abgelehnt worden. Vor 3 Tagen habe ich mich mit meinem ganz normalen Amazon-Account um eine Mitarbeit beworben. Das kann jeder tun. Jetzt heißt es, leider müssen wir dir mitteilen, dass wir dir nicht erlauben können, auf Mechanical Turk zu arbeiten. Die Kriterien, nach denen wir entscheiden, sind nicht öffentlich. Also können wir dir nicht sagen, warum du abgelehnt wurdest.
Auf Nachfrage bestätigt Amazon zwar, dass bei Mechanical Turk Menschen aus Deutschland arbeiten, wie viele das sind, will Amazon aber nicht verraten. Neue Mitarbeiter werden nur noch aufgenommen, wenn Amazon in einem bestimmten Land auch Bedarf sieht. Das scheint für Deutschland im Moment nicht der Fall zu sein und könnte ein Grund für die Ablehnung sein. Dazu kommt das Problem der Bezahlung. Nur US-Amerikaner und Inder, aus diesen beiden Ländern kommen die meisten Türker, können sich Geld in bar auszahlen lassen. Der Rest erhält sein Geld als Amazon-Gutschein und kann das verdiente Geld gleich wieder bei Amazon ausgeben. Auch der Umgang mit arbeitsrechtlichen Bestimmungen ist schwierig, sagt Zig Silberman. Er ist Doktorand an der University of California in Irvine und forscht schon lange über Mechanical Turk.
If you're using a service like Mechanical Turk, you can effectively hire somebody anywhere in the world and not know where they are in the world and not know.
Wenn du einen Dienst wie Mechanical Turk benutzt, kannst du Arbeiter von überall auf der Welt anheuern. Aber du weißt noch nicht mal, aus welchem Land deine Arbeiter kommen, geschweige denn, welche Rechte sie in diesem Land haben und welches Arbeitsrecht für sie gilt. Weil die Arbeit nur über das Internet vermittelt wird, ist die berechtigte Sorge vieler Gewerkschaften, dass es sehr schwer wird, grundsätzliche Arbeits- und Lohnstandards durchzusetzen. Zum Beispiel wird es wahnsinnig schwer werden, einen Mindestlohn für Arbeiter aus 190 Ländern durchzusetzen.
Dass es Menschen sind, die bei Mechanical Turk arbeiten, kann man allerdings schnell vergessen. Man gibt auf der Website von Mechanical Turk seine Aufgabe ein, legt sich schlafen und am nächsten Morgen ist alles erledigt. Dass der Mensch auf Mechanical Turk unsichtbar wird, gehört mit zum Programm. Das zeigt schon der Name. Mechanical Turk bezieht sich nämlich nicht, wie man gerade in Deutschland meinen könnte, auf die türkische Gastarbeitergeschichte, sondern auf den ersten Computerfake der Geschichte. 1769 baute der österreichische Hofbeamte Wilhelm von Kempelen den ersten Schachcomputer der Welt. Auf einem großen Kasten war die Figur eines Türken mit Turban und Schnurrbart montiert. Diese Figur brachte genau den richtigen Touch, Exotik und Magie mit, um den Rest der Maschine glaubwürdig erscheinen zu lassen. Der Türke ließ sich mechanisch so steuern, dass er die Schachfiguren auf dem Schachbrett vor sich bewegen konnte. Der vermeintliche Schachcomputer spielte so gut, dass von Kempelen vor Kaisern und Königen auftreten und sehr gut von der Maschine leben konnte. Selbst als Kempelen starb, war der Schachtürke in Europa und den USA weiter ein riesiger Publikumserfolg. Dabei war sein Geheimnis denkbar einfach. Im Inneren der Maschine war zwar ein hochkomplexes mechanisches Räderwerk eingebaut, doch das war nur Show. Dahinter saß der eigentliche Computer. Ein kleiner Mensch, der einfach sehr gut Schach spielen konnte. Ein Menschencomputer. Das scheint der perfekte Turker zu sein. Das zeigt auch der Slogan von Mechanical Turk. Artificial, Artificial Intelligence. Der Computerwissenschaftler Zig Silberman.
What is artificial, artificial intelligence, as far as I can tell, right? So artificial intelligence, the original dream.
Was heißt das, künstliche Intelligenz? Der ursprüngliche Traum von künstlicher Intelligenz war es, einen Computer zu entwickeln, der alles kann, was auch Menschen können. Computer also, die wie Menschen sind. Das ist die vereinfachte Definition von künstlicher Intelligenz. Was ist dann aber künstliche Intelligenz? Das sind Menschen, die künstliche Intelligenz simulieren. Also Menschen, die so tun, als wären sie ein Computer, der wiederum so tut, als sei er ein Mensch. Und was bedeutet das? Ganz praktisch bedeutet das, dass man diese Menschen benutzt wie einen Computer. Wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, hat man nicht das Gefühl, dass echte Menschen für einen arbeiten. Man ist kein Arbeitgeber mehr, man ist ein Nutzer, ein User, wie bei einem Computer. Das verändert das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fundamental. Man nimmt mit Software oder über Computerinterfaces mit den Arbeitern Kontakt auf. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn man persönlich oder mit dem Telefon Kontakt aufnimmt. Selbst E-Mail ist da persönlicher.
You access them through software or through interfaces rather than in person or through the telephone or even through E-Mail.
Ein Arbeiter, der kein Arbeiter mehr ist, sondern nur noch menschliche Software. Aber was bedeutet das für die Menschen, die als Crowdworker arbeiten? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie? Und wer sind diese Menschen, die als künstliche Intelligenz arbeiten? Zündfunkgenerator untersucht heute, wie im Netz eine neue digitale Arbeiterklasse entstanden ist. Der Markt für Crowdsourcing ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Allein in Deutschland gibt es etwa 70 Anbieter von Crowdwork. Das Angebot reicht von klassischen Crowdworking-Seiten, die vor allem Mikrojobs und das Schreiben kurzer Texte anbieten, bis zu stark spezialisierten Seiten. Bei TestHub zum Beispiel wird vor allem Software überprüft. Bei 12 Designer geht es um kleine Designjobs wie Logo oder Flyer-Design. Die größte Seite in Deutschland ist Clickworker. Christian Rosenig, Managing Director bei Clickworker.
Aktuell haben wir ca. eine 500.000 Clickworker, die bei uns registriert sind und mehr oder weniger regelmäßig arbeiten. Diese Clickworker verteilen sich ungefähr auf ein Drittel ansässig in Deutschland, ein Drittel in Nord- und Südamerika und restliche Drittel in Europa. Wir decken eine Vielzahl von Sprachen und Ländern und Regionen ab. Von der Demografie her ist der Arbeitsmarkt relativ repräsentativ vertreten. Das heißt, wir haben natürlich Studenten in unserer Clickworker-Crowd, wir haben Angestellte, wir haben viele Freiberufler, die zum Beispiel dieses Projektangebot auch nutzen, um Lücken zwischen Projekten zu füllen. Wir haben aber auch Leute, die beispielsweise aufgrund ihrer Lebenssituation einfach Zeit haben, also wie zum Beispiel Mütter, die in Mutterschaft sind und dann eben auch Zeit damit verbringen, um zusätzlich über Crowdsourcing Geld zu verbringen oder ihre Arbeit anzubieten.
Wenn ich schon kein Turker werden kann, will ich wenigstens Clickworker werden. Ich melde mich an. Name, Adresse, E-Mail. Das ist alles. Komisch, dass die keine Kontoverbindung von mir wollen. Dafür ist Clickworker sehr an meinen beruflichen Fähigkeiten und Hobbys interessiert. Ich muss einen Fragenkatalog beantworten. Texte schreiben kann ich. Klicke ich mal an. Geschichte. Ja, das habe ich mal studiert. Technik? Hobby, würde ich sagen. Erotik? Als berufliche Fähigkeit gebe ich das lieber nicht an. Aber als Hobby, ach, ich sag mal ja. Bin mal gespannt, was das für Aufträge reinspült. So, jetzt muss ich mich nur noch qualifizieren. Adressen im Netz zusammensuchen, war ja nicht so schwer. Bin gespannt auf das Ergebnis. 95%. Ja, ich bin ein Meisteradressensucher. Nun noch was schreiben. 300 Zeichen über München für Wohnungsanzeigen. Los geht's. München, die Perle an der Isar. Naja, vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen überlegen. So, fertig und abgeschickt. In 2 Tagen erfahre ich, ob ich für Clickworker Texte schreiben darf.
Auch Stefanie Schmidt hat bis vor 2 Jahren bei Clickworker und anderen Crowdsourcing-Plattformen gearbeitet. Die Erfahrungen der Sozialpädagogin sind typisch für viele Crowdworker, auch wie sie zum Crowdworking gekommen ist.
Also ich schreibe schon immer unheimlich gerne. Also Texte war schon immer was, was bei mir ganz hoch im Kurs war. Und während im Studium war halt wenig Geld zur Verfügung. Ich habe in einem kleinen Ort studiert, da gab es nichts mit irgendwie kleinen 400-Euro-Jobs und bin dann darüber eben ins Internet gekommen. Als ich angefangen habe, gab es dann für einen Text so zwischen 1 Euro und 1,50 Euro, so ein Text von einer Dreiviertelseite, was natürlich dann schon recht wenig ist, wo man aber als Student sich dann überlegt, schreibe ich trotzdem, ne? Weil auch 1,50 Euro ist ganz nett. Stundenlohn, also wenn man sich wirklich dran gesetzt hätte und am Stück geschrieben hätte, wären es vielleicht 2-3 Euro die Stunde gewesen, wenn überhaupt.
Crowdworker verdienen nicht besonders gut, so viel steht fest. Wie viel Crowdworker pro Stunde wirklich verdienen, lässt sich sehr schwer feststellen. Für die USA haben der Computerwissenschaftler Sig Silberman und seine Kollegen im Jahr 2011 auf Mechanical Turk einen Stundenlohn von $2 bis $3 festgestellt. Weil die Crowdworker über den ganzen Globus verteilt sind und man kaum etwas über sie weiß, ist es aber äußerst schwierig, den Verdienst von Crowdworkern genau zu berechnen. Die Crowdworking-Firmen in Deutschland geben einen deutlich höheren Verdienst als $3 an. Philipp Hartje, Chef von Crowdguru.
Also ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, was für den Oktober beispielsweise jetzt der Guru, der auch eine relevante Menge gearbeitet hat, der eben über ein paar hundert Euro verdient hat oder im Bereich ein paar hundert Euro, der Topverdiener hat da 15,65 Euro in der Stunde verdient. Das ist jetzt nicht der Durchschnitt, das muss man ganz klar sagen. Wir kalkulieren unsere Projekte eigentlich immer mit ungefähr 8 Euro. Die Stunde. Die Gurus, die lange dabei sind, die das besonders gut machen, kommen da auch deutlich drüber. Das ist sozusagen aber der Schnitt, den wir als angemessen empfinden, weil wir es eben als Nebenjob positionieren im Vergleich zu anderen Werkstudententätigkeiten oder ähnliches. Mit dem Vorteil, dass ich eben 100% Flexibilität habe, dass ich nirgendwo hinfahren muss, mehr Anfahrtskosten spare etc. Und das ist so die Range, mit der wir normalerweise kalkulieren. Manchmal kommt es auch vor, das sehen wir auch, dass wir uns verkalkulieren, dass wir eben sehen, okay, das lagen wir irgendwie ein bisschen daneben, der Verdienst ist entsprechend zu schlecht, dann machen wir auch entsprechende Anpassungen, weil für uns eben das Entscheidende ist das Thema Kontinuität und das erreichen wir eben nur, wenn auch die Leute sich entsprechend vernünftig bezahlt fühlen.
15,65 Euro. Davon kann ich nur träumen. Ich habe für Crowdguru gerade 2 Texte mit jeweils 150 Zeichen geschrieben. Über die Modefirma Akris zum Beispiel. Die Texte sind für ein Modelexikon im Netz. Genaues weiß ich nicht. Etwas über 1 Stunde habe ich für die 2 Texte gebraucht. Weil ich schlicht keine Ahnung von Mode habe, musste ich viel rumrecherchieren. Wikipedia lebe hoch. Verdient habe ich knapp 6,50 Euro die Stunde mit meinen Texten. Wenn ich mich im Thema auskennen würde, ließe sich das wahrscheinlich noch steigern. Auf jeden Fall ist Schreiben deutlich besser als Adressen recherchieren. Da komme ich beim besten Willen nicht über 4 bis 5 Euro die Stunde hinaus.
Der Stundenlohn bei Crowdworkern schwankt tatsächlich enorm. Die kleine Elite von Crowdworkern verdient deutlich besser als die große Masse, die nur gelegentlich mal was macht. Forscher wie Sig Silberman schätzen, dass bei Mechanical Turk 80% der Arbeit von 20% der Arbeiter gemacht werden. Diese 20% wissen ganz genau, welche Aufgaben sich lohnen. Teilweise haben sie für einfache Mikrojobs wie Adressrecherchen sogar eigene kleine Computerprogramme geschrieben, mit denen sie die Jobs extrem schnell erledigen können. Das verbietet Amazon zwar, aber überprüfen kann der Online-Händler das nicht. Diese Elitearbeiter verdienen auch bei Mechanical Turk 8 bis 10 Dollar die Stunde. Hinzu kommt, dass für einen Turker aus Indien auch schon 3 oder 4 Dollar in der Stunde ein gutes Gehalt sind. Doch wer viel für Mechanical Turk oder Clickworker arbeitet, ist auch stark auf sein Crowdworking-Einkommen angewiesen. Gerade dann aber wird eine Besonderheit des Crowdworkings tatsächlich existenzbedrohend. Der Mechanical Turk-Forscher Sig Silberman.
The fundamental thing that shocked us, I think, the most about the design of Mechanical Turk is this ability to reject work.
Was uns bei Mechanical Turk wirklich geschockt hat, ist die Möglichkeit des Auftraggebers, Arbeit einfach abzulehnen. Der Arbeitgeber postet bei Mechanical Turk einen Job, die Arbeiter machen den Job und dann schaut sich der Arbeitgeber die Arbeit an und entscheidet, ob er bezahlt oder nicht. Wenn du also ein Arbeitgeber bist und nicht bezahlen willst, dann bezahlst du einfach nicht. Das musst du nicht begründen und Amazon überprüft nicht, ob die Arbeit wirklich schlecht war, weil es tatsächlich sehr schwer zu überprüfen ist. Es gibt also eine Situation, in der der Arbeitgeber Menschen ohne Bezahlung für sich arbeiten lassen kann. Und es gibt innerhalb von Mechanical Turk für die Arbeiter keine Möglichkeit, vorher herauszufinden, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass sie bezahlt werden. Sie können zum Beispiel nicht sehen, wie oft ein Arbeitgeber schon nicht bezahlt hat. Das schafft eine große Unsicherheit und es ist schwer, gut informierte Entscheidungen zu treffen, denn das System enthält dir als Arbeiter Informationen vor. Hinzu kommt, keinen Lohn zu zahlen, das Arbeitsergebnis aber trotzdem zu behalten und die Tatsache, dass das als normal angesehen wird und unter manchen Umständen sogar als gerechtfertigt, schafft ein Machtungleichgewicht, das zutiefst unfair ist. Arbeitgeber haben mehr Macht über Arbeiter, als ihnen fairerweise zusteht. Wenn ein Arbeitgeber in einem normalen Arbeitsverhältnis den Lohn nicht bezahlt, ist das Lohndiebstahl. Das ist illegal. Bei Mechanical Turk aber ist Lohndiebstahl an der Tagesordnung. Es ist die Normalität.
That's called wage theft, and it's illegal. On Mechanical Turk, wage theft is ubiquitous. It's normal.
Es ist nicht so, dass Amazon selbst den Türkern die Bezahlung vorenthält. Aber Amazon macht es den Auftraggebern, die auf Mechanical Turk Jobs vergeben, sehr leicht, den Lohn einfach einzubehalten. Das liegt vor allem daran, dass Amazon Mechanical Turk als reine Vermittlungsplattform zwischen Auftraggebern und Arbeitern versteht. Amazon fühlt sich also nicht verantwortlich für das konkrete Arbeitsverhältnis, da der Crowdworker ja nicht für Amazon arbeitet. In Deutschland ist das anders. Seiten wie Clickworker und Crowdguru bieten in der Regel das Full-Service-Paket. Das heißt, die Auftraggeber geben den Crowdworking-Firmen eine bestimmte Summe Geld für einen bestimmten Auftrag. Die Firma erledigt den Auftrag dann mit ihrer Crowd und entscheidet selbst, wie viel sie ihren Crowdworkern bezahlt und welche Arbeit sie ablehnt. In Deutschland arbeitet man also direkt für Clickworker oder Crowdguru. Deshalb haben die Firmen extra einige Leute eingestellt, an die sich die Clickworker mit ihren Problemen wenden können. Dieser Support soll zum Beispiel bei abgelehnten Aufträgen helfen.
Ich habe gerade ordentlich Adressen von Professoren wegrecherchiert. Allerdings wurde eine Adresse abgelehnt. Es ging um einen holländischen Professor. Ich habe mir einfach zu viel Mühe gegeben. Der Name war meiner Meinung nach in der Vorlage falsch geschrieben. Vermutlich haben mir die Controller von Clickworker den Job nicht anerkannt, weil der Name und die Mailadresse nicht übereinstimmen. Auf die Idee, dass in der Vorlage was nicht stimmen könnte, kommen die natürlich nicht. Das Ergebnis meiner Mehrarbeit lautet also: Arbeit nicht anerkannt, 5 Cent sind weg und ärgern muss ich mich auch noch. Ich könnte jetzt dem Support eine E-Mail schicken, aber wegen 5 Cent? Da sinkt mein Stundenlohn ja unter die Messbarkeitsgrenze. Memo an mich, als Clickworker immer schön nach Schema F arbeiten.
Crowdsourcing-Seiten haben tatsächlich ein massives Problem mit der Überprüfung der Arbeit ihrer Clickworker. Das hat einen einfachen Grund. 50.000 E-Mail-Adressen zu überprüfen, dauert fast genauso lange, wie diese Adressen zu recherchieren. Gerade in den USA wird die Arbeit deshalb oft durch Software kontrolliert. Doch die produziert dann genau die Fehler, die man vermeiden wollte und wegen der man die Arbeit an Menschen vergeben hatte. Ein Dilemma, das manche Plattformen wie Crowdguru dadurch lösen, dass sie andere Crowdworker die Arbeit überprüfen lassen. Die wissen wenigstens, worauf es ankommt. Crowdworking ist also in den meisten Fällen ziemlich prekäre Akkordarbeit, bei der man auf Mindestlohnniveau Geld verdient. Trotzdem sind auch in Deutschland Hunderttausende auf den einschlägigen Seiten registriert. Wie Stefanie Schmidt.
Ich habe nichts anderes gefunden. Also das ist wirklich so aus der Not eigentlich entstanden. So, das BAföG reicht nicht wirklich. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Also es hat mir auf jeden Fall gut geholfen, über die Runden zu kommen. Also während im Studium war das neben dem BAföG dann ganz nett. Und zwischen Studium und Arbeit habe ich ja dann eine Zeit lang Hartz IV gekriegt. Da war das auch sehr praktisch, da ein bisschen noch was dazu zu haben. viele Aufträge konnte ich ja gar nicht annehmen, weil die Anforderungen gar nicht so waren, dass ich sie erfüllen konnte. Dann gab es auch immer wieder so Geschichten, dass man dann Texte geschrieben hat und dann es am Ende hieß, die Texte werden dann doch nicht angenommen, ohne irgendwelche Begründungen oder was. Also da waren die Erfahrungen nicht so gut. I separate the fire in the center of your house. Tell me where the dog's at. I don't wanna forget. Hope you get my message from the dark side of the moon. The reason why it changes. Fuck, it's all the same thing.
Crowdwork. Vom Entstehen der digitalen Arbeiterklasse. Eine Sendung von Sebastian Strube. Es gibt schönere Arbeit als die des Crowdworkers. Die niedrige Einstiegsschwelle und die vermeintliche Freiheit, die man bei diesem Job hat, machen die Arbeit als Clickworker aber für manche trotzdem interessant. Für viele ist die Arbeit nur ein völlig unbedeutender Nebenverdienst. Für einige aber doch ein wesentlicher Teil des Einkommens. Obwohl Crowdworking auch in Deutschland eine wichtige gesellschaftliche Realität ist, haben Politik und Gewerkschaften diesen neuen Arbeitsbereich noch kaum wahrgenommen. Jan-Marco Leimeister ist Professor für Wirtschaftsinformatik in Kassel und an der Schweizer Uni in St. Gallen. Er ist einer der ganz wenigen deutschen Forscher, die sich mit Crowdsourcing beschäftigen.
Also im Grunde genommen agieren die meisten Crowdsourcing-Nutzer oder die Crowdworker formal gesehen als Selbstständige. Das heißt, sie gehen auf einen Marktplatz, bewerben sich um einen Auftrag, erhalten diesen, bearbeiten diesen. Und das Ganze muss auch dann steuerlich behandelt werden wie eine selbstständige Tätigkeit. Inwieweit das jetzt etwas ist, was andere rechtliche Regelungen voraussetzt oder erfordert, das ist gerade Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Momentan gibt es weder in Deutschland noch in den USA spezielle Rahmenbedingungen gesetzlicher Art für Crowdwork. Und dementsprechend ist auch noch nicht ausdiskutiert und noch nicht verstanden, was die Implikationen von einer rechtlichen Regelung sein können. Also in Deutschland wird immer wieder das Thema der möglichen Scheinselbstständigkeit hochgebracht, auch die Themen für die Sozialversicherung, die damit verbunden wären. Und das ist aber, wie gesagt, jetzt aktuell Gegenstand der politischen Diskussion.
In Deutschland gibt es noch kein Ergebnis dieser politischen Diskussion, die bisher auch eher im Flüsterton geführt wird. In den USA hingegen ist man weiter. Dort wird gerade eine Sammelklage gegen das Unternehmen Crowdflower verhandelt. Crowdflower ist eine der größten Crowdsourcing-Firmen in den USA. Nach eigenen Angaben wird durch das Unternehmen innerhalb von 24 Stunden eine Arbeitsmenge erledigt, für die ein einzelner Mensch 5 Jahre brauchen würde. Die Crowdworker wollen mit der Klage erreichen, dass sie in Zukunft nicht mehr als Selbstständige, sondern als Angestellte anerkannt werden. Gelten sie als Angestellte, würden sie unter das US-Arbeitsgesetz fallen und hätten Anspruch auf einen Mindestlohn und der Lohn für ihre Arbeit könnte ihnen nicht mehr vorenthalten werden. Fair Labor Act heißt die Arbeitsgesetzgebung in den USA. Und Fairness tut Not.
Vorhin habe ich meiner Meinung nach zu Unrecht 5 Cent verloren. Jetzt merke ich, auch mein Rating ist dadurch runter. Als ich mich bei Clickworker angemeldet habe, musste ich einen Einstufungstest in Adressrecherche machen. Mein Ergebnis 95%. Super, habe ich gedacht und das Ganze abgehakt. Jetzt sehe ich, durch gute Arbeit habe ich den Wert auf 97% hochbekommen. Durch die Ablehnung bin ich aber wieder auf 96% gefallen. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Ich will die 100%.
Bei den Prozentzahlen, mit denen die Arbeit der Crowdworker bewertet wird, geht es den Firmen aber nicht um lustige Spielerei, die den Ehrgeiz der Arbeiter wecken soll. Das Rating ist für die Firma das zentrale Element bei der Kontrolle der Crowd. Ein schlechtes Rating hat Konsequenzen. Der US-Forscher Sig Silberman:
Another thing that happens as a result of getting rejected is that your approval rate goes down. So,
wenn die Arbeit abgelehnt wird, geht deine Bewertung runter. Diese eine Statistik zeigt an, wie viele deiner Jobs angenommen wurden. In den allermeisten Fällen muss man einen Wert von 95% haben, um Arbeitsangebote auf Mechanical Turk überhaupt zu sehen. Wenn du als ein neuer Arbeiter bei Mechanical Turk anfängst und dich nicht gut auskennst, dann kann es dir ganz schnell passieren, dass du unter die 95% Erfolgsquote fällst. Und wenn das passiert, bekommst du praktisch keine Jobs mehr angeboten. Die Arbeiter haben also die ganze Zeit ein Auge auf diese Statistik. Denn diese Statistik entscheidet, ob sie arbeiten dürfen oder nicht.
Personalführung von bestechender Effizienz und Einfachheit. So einfach waren Mitarbeitergespräche noch nie. 95%, alles gut. 85%, streng dich mehr an. 75%, es wird kritisch. 60%, such dir einen neuen Arbeitgeber. Andererseits, wie kommuniziert man mit hunderttausenden Menschen, von denen man nichts weiß und mit denen man nur über die extrem karge Benutzeroberfläche von Mechanical Turk verbunden ist? Praktisch gesehen ist die Prozentregelung ein ziemlich genialer Schachzug. Menschlich gesehen eine ziemliche Katastrophe.
We'll be right back.
Der Zündfunkgenerator heute über Crowdsourcing und die neue digitale Arbeiterklasse im Netz. Und die Frage, wie sie ihre Rechte gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen kann. Erstaunlicherweise hat in Deutschland bislang nur die Industriegewerkschaft IG Metall, die eigentlich nichts mit Dienstleistungsjobs zu tun hat, das Thema im Blick. Sie hat immerhin schon mal einen Kongress zum Thema veranstaltet. Will man aber ein wenig in die Zukunft des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Bereich Crowdworking schauen, muss man auch in diesem Fall nach Amerika blicken, weil Mechanical Turk so wenige Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bietet, haben sich dort sehr schnell Foren gebildet, in denen die Arbeiter miteinander diskutieren und genau jene Art von Infos austauschen, die sie auf Mechanical Turk nicht bekommen. Wer ist ein guter Arbeitgeber und wer nicht? Wie kann man gegen Lohnprellung vorgehen und so weiter? Das größte Forum dieser Art heißt Turker Nation. Im Mai 2013 postete eine junge Holländerin dort folgenden Beitrag.
Hallo, ich heiße Kelly und designe für meine Uni in Holland gerade eine Gewerkschaftswebsite für Arbeiter auf Mechanical Turk. Ich möchte, dass die Arbeiter auf Mechanical Turk mit einer gemeinsamen Stimme sprechen und so als starke Gruppe auftreten. Als Gruppe könnten wir unsere Interessen stärker durchsetzen, als es ein Einzelner kann. Ich würde gern von euch wissen, was ihr davon haltet.
Nach einigen positiven, aber auch sehr ablehnenden Kommentaren meldet sich Spam Girl. Sie ist die Administratorin und Gründerin von Turker Nation. Wenn es so etwas wie eine Sprecherin der Turker gibt, dann ist sie es. Sie schreibt:
Gewerkschaften sind was für gierige Menschen, die Unternehmen einfach nur ausbeuten wollen. Als jemand, der gegen jede Form von Ausbeutung ist, besonders auch von Unternehmen, würde ich mich trotzdem niemals an einer giergetriebenen Gewerkschaft beteiligen. Turker Nation ist eine starke Gemeinschaft und wir können unsere eigenen Schlachten schlagen. Wir entscheiden im Forum selbst, wann wir zurückschlagen und wann nicht. Keine Gewerkschaft kann für uns sprechen, weil niemand all die Individuen in diesem Forum als Einzelner vertreten kann. Uns geht es gut und ich wünsche mir sehr, dass all diese weißen Ritter, die uns retten wollen, sich einfach verziehen und uns in Ruhe lassen. Wenn wir Hilfe brauchen, fragen wir danach. Wir haben nicht gefragt. Also geh bitte einfach weg.
Das war's. Kelly hat sich aus dem Turker Forum abgemeldet. Lässt man das Gewerkschaftsbashing außer Acht, dann tritt einem bei Turker Nation vor allem eins entgegen. Menschen, die stolz sind auf das, was sie leisten, auch wenn sie damit wenig verdienen. Arbeiter, die zwar genau wissen, wann und von wem sie ausgebeutet werden, die sich aber deswegen nicht zu armen, hilflosen Opfern machen lassen, sondern für sich das Recht einfordern, ihre Probleme selbst lösen zu können. Und ganz wichtig, der hohe Wert, den die Individualität für die Crowdworker hat. Tatsächlich schätzen auch deutsche Crowdworker die Freiheiten, die ihnen ihre Arbeit ermögliche. Wirtschaftsinformatiker Jan-Marco Leimeister.
Also für die Crowdworker, die das freiwillig gern häufig und regelmäßig tun, und das sind die, mit denen wir Erfahrungen haben, ist wichtig, dass sie ihre eigene Expertise gut vermitteln können. Außerdem sind die meisten sehr froh, einen hohen Autonomiegrad zu haben und sind damit automatisch auch sehr flexibel. Und ich glaube, das ist Teil des Mindsets oder des mentalen Modells eines Crowdworkers, Flexibilität nicht nur bei den anderen zu erwarten, sondern selbst auch zu geben und das zu wollen. Und das ist ein ganz großer Unterschied in unserer Beobachtung zwischen insbesondere der jüngeren Generation und der älteren Generation, die wir übrigens auch auf solchen Plattformen finden.
Autonomie und Flexibilität auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen, das passt schlecht zusammen. Dafür haben Foren wie Turker Nation viele Aufgaben der Gewerkschaften übernommen. Und selbst wenn sie das so nie sagen würde, natürlich ist Spam Girl durchaus sowas wie eine Gewerkschaftsführerin. Sie vertritt die Interessen der Arbeiter. Viele Unternehmen, die häufig mit Mechanical Turk arbeiten, schauen mittlerweile im Forum vorbei, wenn es Probleme gibt, weil sie nur hier direkt mit den Arbeitern reden können. Wenn ein Auftraggeber bei Turker Nation als unzuverlässig gebrandmarkt ist, merkt er das deutlich. Weil hier ein Großteil der Turker-Elite organisiert ist, die die meiste Arbeit macht, werden die Aufträge solcher Firmen nur noch sehr langsam und sehr schlecht bearbeitet. Man könnte auch sagen, sie werden bestreikt.
So, jetzt habe ich bei Clickworker und bei Crowdguru zusammen knapp 9 Euro verdient. Dafür habe ich allerdings auf 2,5 Tage verteilt auch 6 oder 7 Stunden vor dem Computer verbracht. Also her mit dem Geld. Jetzt darf ich endlich meine Kontoverbindung angeben und meine Steuernummer gleich dazu. Aha, trotzdem kein Geld für mich. Ich muss mindestens 10 Euro bei einem der Anbieter verdient haben, bevor das Geld ausbezahlt wird. Das gibt's aber immerhin in bar und nicht als Gutschein wie bei Amazon. Arbeite ich jetzt noch weiter, bis ich sowohl bei Clickworker als auch bei Crowdguru die 10 Euro zusammen habe? Ich merke, mir ist das Adressenrecherchieren zu monoton und zu schlecht bezahlt und ein begnadeter Werbetexter bin ich auch nicht. Crowdworking ist einfach zu hart für mich. Aber klar, ich brauche das Geld ja gerade auch nicht dringend. Ein Luxus, den sich viele Crowdworker nicht leisten können.
Im Generator geht es heute um prekäres Arbeiten im Netz. Das ist oft schlecht bezahlt, aber zumindest in Deutschland nicht so schlecht, wie man glauben möchte. Es gibt praktisch keine soziale und rechtliche Sicherheit, dafür aber viel Unabhängigkeit. Aber vor allem ist es ein Wirtschaftsbereich, der weiter wachsen wird und der zukunftsträchtig ist. Philipp Hartje, Chef von Crowdguru.
Gerade in Deutschland sind wir da auf jeden Fall noch sehr früh im Markt. Es gibt immer mehr Unternehmen, die da die Vorteile für sich erkennen. Es gibt auch einzelne Branchen, die schon besonders weit sind, sage ich mal. Aber so der, wenn ich mir angucke, die Unternehmenslandschaft in Deutschland, da ist, glaube ich, nur ein Bruchteil bisher, die von dem Thema gehört haben oder es schon mal ausprobiert haben. Das heißt, da sind wir noch sehr am Anfang von der Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch die Hauptaufgabe sozusagen jetzt in den nächsten Jahren für uns und für andere Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, einfach immer mehr Kunden davon zu überzeugen, dass das entsprechenden Mehrwert liefert. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass ich eben Crowdsourcing und die Möglichkeit dahinter den Kunden so einfach wie möglich nutzbar mache, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich eben auch nicht mehr mich an Crowdguru wenden muss und da hilft mir jemand dabei, sondern dass ich eben das Ganze über ein einfaches Online-Tool sagen kann, ich habe hier eine gewisse Aufgabe, die eignet sich für Crowdsourcing, da gibt es gewisse Vorlagen etc. und kann das eigentlich ja selber online für mich nutzen, in meine Prozesse integrieren, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit wird, sage ich mal, dass ich gewisse Aufgaben, die standardisiert sind, die wiederholend sind, weiß, okay, das ist ein Thema, das mache ich über Crowdsourcing und habe dann ein einfaches Tool, was ich sehr einfach für mich nutzen kann, sodass eben die Einstiegshürde für Unternehmen auch das zu nutzen immer geringer wird und auch der, ich sag mal, kleinste oder das Mittelstandsunternehmen das für sich nutzen kann und die Vorteile, die jetzt eher noch etwas größeren Unternehmen vorbehalten sind, für sich auch realisieren kann.
Was Hart hier vorschwebt, ist im Grunde nichts anderes als ein deutsches Mechanical Turk. Also eine Webseite, auf der jeder mit minimalem Arbeitsaufwand einen Arbeitsauftrag absetzen kann, der dann von der Crowd erledigt wird. Jan-Marco Leimeister, Professor für Wirtschaftsinformatik in Kassel und an der Schweizer Uni in St. Gallen, blickt sogar noch weiter in die Zukunft.
Ich glaube, dass wir bei der Digitalisierung unserer Welt, unseres Lebens und auch der Unternehmen erst vielleicht im vorderen Drittel sind. Das heißt, die Digitalisierung von gesamten Unternehmen ist in vollem Gange. Und damit ist auch der Anwendungsbereich für solche neuen Arbeitsorganisationsformen nicht nur auf die reine IT-Industrie oder die Softwareentwicklungsindustrie reduziert, sondern das hat für alle Bereiche Relevanz, in denen verteiltes und vernetztes Arbeiten IT-gestützt notwendig ist. Und damit reden wir darüber, dass es potenziell auch denkbar ist, für ganz viele andere kaufmännische Arbeitsprozesse. Grundsätzlich anwendbar ist das Crowdsourcing-Prinzip für wahrscheinlich sehr, sehr viele klassische Schreibtischaufgaben. Es ist in unserem Verständnis einfach eine neue Form, arbeitsteilig zu arbeiten, Prozesse standardisiert, aufteilbar auf mehrere Bearbeiter zu machen und hinterher wieder zusammenzusetzen. Und es wird einfach momentan experimentiert, in welchen Bereichen das überall funktioniert.
Den Arbeitsprozess, den bisher ein Einzelner gemacht hat, in kleine Einzelschritte zerlegen und auf viele Menschen verteilen und die Einzelteile dann wieder zusammenfügen. Das gab es schon mal. Erfunden hat es Henry Ford. Das Fließband war der Beginn der industriellen Massenproduktion. Die Digitalisierung liefert jetzt das Werkzeug, mit der auch Bürojobs in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Crowdsourcing-Firmen haben gezeigt, wie es geht. Der Schreibtisch wird zum Fließband. Jan-Marco Leimeister denkt dabei nicht so sehr daran, dass Firmen all ihre Arbeit an externe Crowdworker abgeben müssen. Er sieht die Zukunft eher im internen Crowdsourcing. Es sollen also ganze Firmen nach dem Crowdsourcing-Modell strukturiert werden. Die Mitarbeiter wären zwar immer noch angestellt, aber eben nicht mehr für eine ganz bestimmte Arbeit, sondern als frei verfügbare Kräfte, die je nach Notwendigkeit ganz unterschiedlich eingesetzt werden können. Die große Frage wird sein, in welchem Geist diese Änderungen gemacht werden. Da sieht Computerwissenschaftler Sig Silberman gerade bei der IT-Community aus dem Silicon Valley, die bei diesen Entwicklungen eine Vorreiterrolle übernimmt, leider einige Probleme.
Silicon Valley is sort of its own world. It's sort of its own cultural bubble.
Das Silicon Valley ist eine geschlossene Welt. Dort lebt man in seiner eigenen kulturellen Blase. Die Entwickler, die Start-up- und Technologiegemeinde denkt auf eine sehr typische Weise über die sozialen Folgen ihrer Technologie nach. In ihrer Weltsicht wird jede neue technische Entwicklung von vornherein grundsätzlich als gut angesehen. Über die sozialen Konsequenzen der eigenen Entwicklungen machen sie sich lieber keine Gedanken. Oft wird geradezu bewusst versucht, bloß nicht zu genau über negative Szenarien nachzudenken. Das liegt daran, dass der ökonomische, soziale und ethische Diskurs in der Technik- und Computerwelt ganz wesentlich von neoliberalen Vorstellungen geprägt wird. Leider ist dadurch die Vorstellung davon, was im wirtschaftlichen Bereich gerecht ist, sehr verarmt. Besonders typisch ist, dass es an einem einfachen Grundverständnis dafür fehlt, was Macht, Geschichte, Gerechtigkeit, strukturelle Ungleichheit oder die Macht von Institutionen eigentlich für eine Gesellschaft und für jeden Einzelnen bedeuten. Das ist das große Verständnis- und Bildungsproblem, das wir im gesamten IT-Bereich haben.
This is a broad cultural and educational problem that we have in the computing disciplines.
Das erklärt, warum ein Dienst wie Mechanical Turk bislang kaum öffentlich diskutiert wurde. Die Fragen, die Mechanical Turk und ähnliche Angebote über das Wesen der Digitalisierung aufwerfen, passen einfach nicht so recht in den positiven, zukunftsoptimistischen Diskurs über das digitale Zeitalter. Dabei wäre es dringend notwendig, dass diejenigen, die etwa eine Seite wie Mechanical Turk programmieren, sich nicht nur Gedanken darüber machen, wie so eine Seite auf technischer Ebene funktioniert, sondern eben auch daran denken, dass sie gerade etwas schaffen, mit dem Hunderttausende Menschen arbeiten. Kleine Veränderungen auf so einer Website machen das Leben Hunderttausender schwerer oder auch einfacher. Sig Silberman zum Beispiel hat ein kleines Programm namens Turk Opticon programmiert. Das lässt sich in Mechanical Turk integrieren und ermöglicht es den Turkern, ihre Arbeitgeber zu bewerten. Wer schlecht bezahlt, Arbeit regelmäßig ohne Begründung ablehnt oder sich weigert, mit den Turkern zu sprechen, der bekommt ein schlechtes Rating. Das sehen die anderen Turker und nehmen dort keine Arbeit mehr an. Kleines Programm, große Wirkung. Es sorgt zumindest, was die Bewertungen angeht, endlich für Waffengleichheit bei Mechanical Turk. Doch das reicht Silberman nicht. Er wünscht sich, dass die Turker ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen.
I think it would be really interesting to talk with workers and designers and employers about what would it look like to have.
Wie wäre es eigentlich, wenn es Crowdwork-Firmen gäbe, die zwar ähnlich sind wie Mechanical Turk, aber von den Arbeitern selbst gemanagt werden, wie eine Genossenschaft, die den Arbeitern selbst gehört. In der Internetgeschäftswelt läuft es heute meistens so, dass eine kleine Elite von Geschäftsleuten, Programmierern und Designern das Geschäft im Netz unter sich regelt. Eine ganz kleine Anzahl von Leuten managt riesige Websites, die von einer riesigen Anzahl von Leuten genutzt werden. Das macht es so schwer, effektiv miteinander zu sprechen, einen menschlichen Blick auf die Probleme zu werfen oder Streitigkeiten zu regeln. Aber man kann sich ein System vorstellen, in dem die Arbeiter mehr Macht darüber haben, wie das System funktioniert und auch darüber, wie das Geld verteilt wird. Dann könnten die Arbeiter das System auch selbst steuern, statt nur kleine Zahnrädchen in einer riesigen Maschine zu sein.
And then the workers could be more involved in the operation of the system itself, rather than simply being sort of small cogs at the bottom of the hierarchy in the machine.
Genossenschaften, das war immer eine lokale Sache. Bauern aus einer Region, die sich zusammengeschlossen, Arbeiter, die in einer bestimmten Stadt zusammen Häuser und Wohnungen gebaut haben. Räumliche Beschränkungen gibt es für die Crowd nicht mehr. Sie könnte die erste globale Genossenschaft aufbauen. Das wäre eine Zukunftsvision, die zu der positiven und fortschrittsoptimistischen Erzählung der Digitalisierung passt. Es wäre schön, wenn wir diese Geschichte bald erzählen könnten. Gut möglich aber, dass stattdessen eine neue Stufe des unternehmerischen Selbst kommt. Der Soziologe Ulrich Bröckling hat in seinem Buch »Das unternehmerische Selbst« gezeigt, wie die hehren Ideale von Freiheit und Individualität uns in ein Hamsterrad von Selbstoptimierung und Selbstausbeutung zwingen. Wenn wir uns die Freiheit nur für einen Stundenlohn von 8 Euro oder weniger erkaufen können, dann stellt sich die Frage, wie groß diese Freiheit wirklich ist. Wer mehr als 10 Stunden am Tag schuftet, dabei immer ein Auge auf seine persönliche Arbeitswertstatistik werfen muss und sich in ständigem Konkurrenzkampf mit anderen befindet, der ist alles andere als frei und selbstbestimmt. Das war Crowdwork vom Entstehen der digitalen Arbeiterklasse, eine Sendung von Sebastian Strube. Sprecher Werner Hertel, Ann-Isabel Zilz. Die Playlist zur Sendung gibt es unter bayern2.de Zündfunk. Das Manuskript dieser Sendung erhalten Sie über den Bayern 2 Hörerservice unter der E-Mail-Adresse service@bayern2.de.